So, meine Damen und Herren, jetzt hoffe ich, dass mein Mikro funktioniert.
Nein, man hört mich jetzt, hört man es immer. Auf jeder Party tut sich etwas nicht. Jetzt funktioniert es. Ich freue mich. Mein Name ist Wulstiese.
Ich bin vom ZDF Hauptstadtstudio. Ich habe vorhin, eigentlich sitzen wir immer dort auf der Pressetribüne. Jetzt habe ich mal auf der Ehrentribüne gesessen und hatte die Ehre, Ihnen allen hier zuzuhören bei Ihrer parlamentarischen Arbeit. Und ich muss sagen, ich fand das wirklich lebhaft, beeindruckend. Und Sie haben das jetzt ein paar Tage schon gemacht. Und das klang sehr professionell. Und jetzt wird es richtig professionell, weil jetzt wird aus Spiel echt, weil wir jetzt sozusagen abgleichen wollen, wie Ihre Erfahrungen waren als Abgeordneter, den Sie simuliert haben, in einer Fraktion, die simuliert war, mit Meinungen, die vielleicht gar nicht Ihre waren, weil Sie in diese Fraktion gelost waren. Jetzt haben wir aber Real Life hier, weil hier sind die Fraktionschefs oder auch die amtierenden Fraktionschefinnen und Fraktionschefs der 5 Fraktionen im Deutschen Bundestag. Und ich stelle Sie mal kurz vor, damit Sie Bescheid wissen. Ronja Kemmer ist die stellvertretende Fraktionschefin der CDU-CSU-Fraktion. Herzlich willkommen. Hülya Düber, Frau Dr. Hülya Düber ist die stellvertretende Chefin der CSU-Landesgruppe. Und Frau Kemmer und Frau Hüber vertreten also die Unionsfraktion. Dann Frau Derya Türk-Nachbauer ist die stellvertretende Chefin der SPD-Fraktion. Herzlich willkommen. Und deswegen war hier gerade noch ein bisschen Unruhe, weil es eine kurzfristige Absage gab von Timo Chrupalla, dem Fraktionschef der AfD, der sich entschuldigen lässt. Und für ihn ist Götz Frömming, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, gekommen. Herzlich willkommen, Herr Frömming. Und für die Grünen-Fraktion ist die Fraktionschefin Britta Hasselmann hier. Herzlich willkommen, Frau Hasselmann. Und für die Fraktion Die Linke ist die Fraktionschefin Heidi Reicheneck hier. Herzlich willkommen. Und bevor wir beginnen und gleich das mal gucken, wie war das Spiel, wie ist es in echt und das erfahren wollen, ist hier noch ein Wunsch, wenn Sie sich alle gesetzt haben. Ich bleibe jetzt hier beim Sie, weil wir sind hier in dem Hohen Haus und ich glaube, in den Schulen werden Sie auch ab 17 gesiezt, ab der Oberstufe. Und deswegen bleiben wir beim Sie. Jetzt bitte ich Sie alle, dort rüber zu schauen. Auch die Fraktions... Genau. So, und jetzt können wir beginnen. Und ich habe mir überlegt, wenn, als ich da oben gerade saß und dachte, Ihre Jahrgänge könnten theoretisch in dem Durchschnittsalter sein, jetzt wäre das Durchschnittsalter hier 17 bis 20, aber nehmen wir mal an, Sie machten diese Karriere und würden dann tatsächlich beruflich auf diesem Platz sitzen, könnten Sie 100 Jahre Bundesrepublik im Jahre 2049 möglicherweise hier feiern. Das wäre schon eine Leistung. Das hat keine deutsche Republik jemals geschafft, so alt zu werden. Und nehmen wir mal an, im Jahre 2049 säßen Sie hier als Abgeordnete. Wer könnte sich das von Ihnen nach den Erfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben, tatsächlich vorstellen, wirklich Berufspolitiker zu werden, Abgeordneter im Deutschen Bundestag? Donnerwetter. Das scheint ja... Und ich frage mal andersherum, wer könnte es sich nach den Erfahrungen der letzten Tage auf gar keinen Fall vorstellen? Und das sehen wir... dass doch im Grunde das Image des Berufspolitikers offenbar schlechter ist als die Realität, zumindest nach dem Eindruck, den Sie bekommen haben. Aber Sie müssen das jetzt mal mit den Vollprofis hier besprechen und Sie können Fragen richten. Ich fände es geordneter und besser, wenn Sie aufzeigen, sich hinterher selbst kurz vorstellen, wer Sie sind und dann an wen Sie Ihre Frage richten. Aber ich nehme jetzt schon mal, das sind schon Frager, die sich melden. Das ist sozusagen das Handtuch auf der Liege, die schon sofort drangenommen werden. Prima. Dann fangen wir mal an. Und zwar habe ich jetzt hier keine Reihenfolge, aber ich versuche mal auch die Hinterbänke ein bisschen im Blick zu haben. Fangen wir mal an. Sie haben so ein blaues Pflaster am Finger. Das ist sichtbar. Gut.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Nils Münsterteicher, komme aus dem Kreis Paderborn. Und meine Frage richtet sich dahin, ist, glaube ich, für alle ein bisschen von Relevanz. Ich denke, die Mehrheit ist hier auch politisch, auch privat aktiv. Und nach den Eindrücken in diesen Tagen, glaube ich, würde mich vielleicht mal von Frau Kemmer oder auch von den beiden Unionsdamen interessieren. Was können Sie uns für unser private politische Engagement, ob jetzt kommunalpolitischem oder auch dann vielleicht auf anderen Ebenen noch mitgeben, was als Tipps, was wir vielleicht noch mitnehmen können fürs Leben. Dankeschön.
So, Frau Kemmer und Frau Düber waren gefragt und ich, genau, und Sie müssen hier das Mikro anschalten auf.
Ja. Ich kann auch sonst das hier.
Funktioniert das Saalmikro auch?
Dann jetzt versuchen wir es nochmal. Ja, wunderbar. Es werde Ton. Also erstmal Kompliment an alle, dass hier mehrere Tage so, sag ich mal, durchzustehen, ins kalte Wasser, sich den Sprung zu trauen, finde ich erstmal super mutig. Dafür erstmal Respekt an der Stelle. Und es geht ja aber, so interpretiere ich ja auch die Frage ganz klar, über ein Planspiel hinaus. Also was kann man darüber hinaus noch tun? Wie? Und viele engagieren sich vielleicht schon, andere noch nicht. Denen würde ich es auf jeden Fall mit ans Herz legen, das zu tun, weil... Es ist vielleicht eine Binsenweisheit, aber ich finde sie ganz entscheidend. Demokratie lebt eben nur davon, wenn auch möglichst viele mitmachen. Und deswegen, was hat man für Tipps in Anführungszeichen? Ich glaube, es gibt zunächst mal nicht irgendwie ein Geheimrezept oder Patentrezept. Man muss ganz viel Herzblut mitbringen. Man muss sich klar für Themen interessieren und irgendwann dann auch mal entscheiden, weil viele vielleicht noch so ein bisschen zögern oder sich vielleicht auch noch nicht politisch ganz verorten können, gibt es ja die Jugendorganisationen, wie ich finde, ganz wunderbar, sich da mal ein Bild auch zu machen, wo könnte ich denn die politische Heimat finden. Und ganz wichtig ist aber dabei, es gibt vielleicht auch mal Themen, wo man mit den eigenen Leuten, wo man mit der eigenen Jugendorganisation, Partei, wie auch immer, vielleicht mal nicht zu 100% übereinstimmt. Das ist auch nicht schlimm. Weil man gibt ja seine eigene Meinung nicht irgendwie an der Garderobe ab, sondern Demokratie, auch innerparteiliche Demokratie, lebt davon, dass man seine Meinung einbringt. Ein gewisses Wertegerüst, wie gesagt, sollte man in der Übereinstimmung haben. Und dann vielleicht noch ein entscheidender Punkt, die kommunale Ebene, wie ich finde, das Fundament unserer Demokratie, sich da wirklich auch zu trauen, zu kandidieren, sich einzubringen für die konkreten Themen vor Ort, das finde ich ganz entscheidend und das kann auch jeder Mann, jede Frau tun und deswegen wirklich ein großes Plädoyer für die Kommunalpolitik, auch einfach da die ersten Schritte vielleicht mal zu versuchen.
Frau Düber.
Ja, erstmal von meiner Seite her auch einen wunderschönen guten Tag und ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und immer wenn so geungt wird, dass die Jugend sich nicht für Politik interessiert, dann muss man mal dieses Bild aus der Perspektive sehen. Also vielen herzlichen Dank dafür. Die Ronja hat mir quasi schon fast alles vorweggenommen. Ich hätte vielleicht noch ein, zwei Ergänzungen. Es ist nie zu spät, um sich zu engagieren und gerade jetzt in der Union ist ja bekanntermaßen immer so dieses Stichwort der Ochsentour und von Anfang an die Themen mitbegleitet zu haben. Also ich bin das beste Beispiel dafür, dass es auch anders gehen kann, weil ich Quereinsteigerin in die Politik bin, auch zur Politik gekommen durch die inhaltliche Arbeit, durch die fachliche Arbeit. Und ich denke, dass das Wichtige ist, egal wann, dass es einfach richtig und wichtig ist, sich zu engagieren, egal in welchem Alter. Und gerade auch in der Kommunalpolitik kann man wahnsinnig viel lernen, vor Ort auch mit der Gestaltungskraft, die man hat, viel bewegen. Und das war eigentlich so auch meine Inspiration, wirklich dann in die Berufspolitik zu gehen. Von daher nicht unterkriegen lassen. Und ich kann es auch bestätigen, schnuppert mal überall rein, in die Parteien aus der demokratischen Mitte, schaut, wo ihr die größten Gemeinsamkeiten findet, habt keine Angst davor, auch zu sagen, an der einen oder anderen Stelle habe ich auch meine eigene Meinung und eigene Haltung. Das Wichtige ist aber, glaube ich, dass wir uns alle gemeinsam für die Demokratie einsetzen. Das funktioniert auch politisch vor Ort sehr gut. Vielen Dank.
Weitere Fragen? In dem blauen Bluse ist es, glaube ich, ja, genau.
Funktioniert das? Gut. Ich wollte einmal generell fragen.
Sagen Sie Ihren Namen noch ganz kurz.
Ah ja, mein Name ist Liv Grun. Und ich habe mich, wir haben uns ja in den letzten Tagen auch in Parteien und in Meinungen begeben, die wir selber gar nicht vertreten. Und deswegen habe ich mal so drüber nachgedacht, wann haben Sie das letzte Mal in Ihrem Alltag mit einer Person geredet, die nicht selber, also nicht ihre eigene Meinung vertreten und mit denen richtig diskutiert? Und das würde mich mal interessieren. Es muss auch nicht so ausschweifend sein, aber so grundsätzlich, wie oft das so vorkommt oder wann das vorgekommen ist.
Suchen Sie sich noch jemanden aus, wenn jetzt alle antworten und jeder möchte darauf bestimmt antworten, dann zieht sich das so hin. An wen wollen Sie die Frage stellen?
Gerne einmal den Herrn von der AfD und
das ist Herr Frömming.
Frau Reichenick gerne.
Okay. Also, Herr Frömming, Sie sind gefragt.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, es ist wichtig, dass man eigentlich permanent bereit ist, auch mit Leuten sich auszutauschen, die eine andere politische Auffassung haben als man selbst. Ich selbst führe solche Gespräche natürlich bei mir im Wahlkreis, weil wir häufig auch Veranstaltungen haben, wo Bürger hinkommen, die auch kritische Fragen stellen.
Also Ihr Wahlkreis, Herr Frömming?
Ich komme aus Brandenburg und der Wahlkreis, das ist die Prignitz und die Ostprignitz und Teile vom Havelland. Und da gibt es natürlich auch Themen, die übrigens auch innerhalb unserer eigenen Partei umstritten sind. Ich sage mal Stichwort Wehrpflicht. Das ist wahrscheinlich auch ein Thema, was junge Leute interessiert. Und da sind wir durchaus auch am Ringen, was hier der beste Weg und der beste Vorschlag ist, beispielsweise bei diesem Thema, aber auch bei anderen. Also ich führe solche Gespräche eigentlich ständig, auch mit Nachbarn, mit Freunden und übrigens auch im Familienkreis, nicht? Also da ist es ja auch nicht so, dass alle immer die gleiche politische Meinung vertreten.
Und Heidi Reicheneck war gefragt, inwiefern Sie aus Ihrer Bubble sozusagen rauskommen.
Ja, also moin erstmal, schön, dass ihr alle wieder hier seid. Ich fand es letztes Jahr schon richtig cool und bin deswegen froh, dass ich wieder hier sein kann bei euch. Und ich finde die Frage total wichtig, weil es ist ja genau das Problem, wenn man die ganze Zeit nur in seiner Bubble ist und sich selber gegenseitig beklatscht, dann kommt man irgendwie nicht weiter. Aber ich sag mal so, ich bin Linke, also allein schon in meiner Fraktion rede ich ständig mit Leuten, die nicht meine Meinung haben. Aber auch deswegen ist es ja so wichtig, dass wir zum Beispiel sagen, wir gehen an die Haustüren, wir gehen an die Infostände, wir machen die Diskussionsveranstaltung, weil es diese Gespräche braucht. Und ich glaube, da spreche ich auch für alle, die hier sitzen, dass sie das ähnlich sehen. Die Frage ist natürlich, und ich glaube, darauf zielt das auch ein bisschen ab, es gibt irgendwo eine Grenze, wo ich sage, mit dieser Person diskutiere ich nicht mehr. Wenn diese Person menschenverachtend ist, rassistisch ist, sexistisch ist, dann ist für mich eine Grenze, dann brauche ich das nicht mehr. Aber für mich bedeutet das zum Beispiel nicht, dass ich mit Wählern in einer bestimmten Partei nicht rede. Im Gegenteil, ich rede sehr gerne mit denen, weil ich ja wissen will, was motiviert euch und ist es überhaupt das, was euch eingeredet wird? Ist das wirklich das, was auch real so stattfindet? Und das, finde ich, ist eine Aufgabe für uns alle. Und ich weiß, das ist super anstrengend, wenn man an jedem Familienessenstisch und jedes Mal mit den Freundinnen oder Nachbarn oder Bekannten wieder eine Debatte führen muss. Aber es ist unfassbar wichtig, weil gerade ich bin so ein bisschen verbrannt in allem, was nicht so links ist, ne? Weil ich werde irgendwie dargestellt als etwas radikal. Ich weiß nicht, wo genau das herkommt. Und deswegen hören natürlich auch einige nicht mehr auf mich. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr natürlich auch ins Gespräch reingeht und für Demokratie und Menschenrechte euch einsetzt. In welcher demokratischen Partei? Das haben die beiden Kolleginnen auch gerade schon dargestellt. Das ist natürlich komplett euch überlassen. Aber das hier ist Macht. Das ist unfassbar wichtig. Und also ich versuche, meinen Teil dazu beizutragen. Ich hoffe, ihr tut es auch. Und dann kommen wir hier ein großes Stück voran.
Darf ich daran ergänzend eine Frage stellen, die mich interessiert, vielleicht Frau Hasselmann. Gibt es das innerhalb dieses Parlaments, wir haben jetzt auch von Frau Klöckner ja gerade gehört, im Grunde ist das ein Parlament, ein Palare, reden, man redet miteinander. Gibt es Leute, wie Heidi Reicheneck gerade sagte, wo Sie sagen, mit denen rede ich nicht, weil die sind sexistisch, rassistisch, was auch immer. Gibt es das hier, dass man Leuten wirklich sprachlos aus dem Weg geht?
Ja, das gibt es, seitdem die AfD im Deutsch ist, findet das im Alltag immer statt. Ich bin schon sehr lange im Parlament und ich habe sehr viel Kontakt auch zu Kolleginnen und Kollegen anderer demokratischer Fraktionen. Vorgestern erst habe ich einen Kaffee getrunken mit Heidi Reichenick. Ich glaube, nächste Woche bin ich verabredet mit Jens Spahn und Matthias Mirsch, den Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD. So, das ist mein Alltag, auch wenn ich in die Cafeteria gehe, wenn ich hier im Flur unterwegs bin. Aber es gibt eine Fraktion, zu der habe ich und auch meine Kolleginnen und Kollegen, die 84 anderen Abgeordneten, keinen Kontakt. Und das ist die AfD-Fraktion und dies aus Gründen. Denn wenn man das parlamentarische Geschäft der AfD hier erlebt über Jahre, dann weiß man, dass einfach mit Methoden gearbeitet wird, dieses Parlament verächtlich zu machen, Menschenverachtung, Menschenfeindlichkeit an den Tag zu legen. Und das ist klar eine Grenze für mich und uns. Deshalb gibt es für uns auch keine Zustimmung zu Antragsinitiativen der AfD.
Haben Sie eine Frage direkt dazu? Bitte auch kurz sagen, woher Sie kommen. Ich finde das immer interessant, wenn alle aus Deutschland, aus ganz Deutschland kommen.
Einmal hinstellen. Das geht, muss
so.
Man nur kurz
machen. Wunderbar. Ich bin Johannes Paul, ich komme aus Cottbus und mich würde gerne interessieren von Frau Reichenick, was schätzen Sie besonders an der CDU-CSU ja. und an Frau Kemmer oder Frau Düber, Sie können sich einigen, was schätzen Sie besonders an der Linksfraktion?
Wir hatten noch gar nicht so viel persönlichen Kontakt. Das liegt blöderweise daran, dass die Union ja nicht mit uns sprechen möchte, was sie natürlich tut. Ja, ist ja real so. Ja, also das tut sie natürlich gerade in den Fachausschüssen, in den Bundesländern, gerade im Osten. Ja, also da kommt man ja auch nicht aneinander vorbei. Hier auf Bundesebene tun sie noch so ein bisschen so, als seien wir irgendwie persona non grata. Das ist halt so. Aber ich habe natürlich KollegInnen gerade aus dem Familienausschuss, wo ich ja auch selber Mitglied bin, auch in der letzten Wahlperiode Mitglied war, die ich einfach dafür schätze, dass sie natürlich ihre Position vertreten und da auch nicht vor zurückschrecken und nicht Leuten nach dem Mund reden. Also das ist auch mein Wahlkreiskollege, der Matthias Mittelberg, den kennen vielleicht einige aus Osnabrück-Stadt, damit Sie auch mal meinen Wahlkreis hören. Ich hatte mit dem viele Podiumsdiskussionen und ganz oft, also wir sind uns quasi nie einig, das ist auch okay so, dafür sind wir in unterschiedlichen Parteien, aber egal in welchem Umfeld wir waren, er hat diese Position vertreten und das finde ich gut. Also ich kann es nicht ertragen, wenn PolitikerInnen Leuten nach dem Mund reden, sie sollen zuhören, sie sollen das mitnehmen, sie sollen das aufgreifen, aber ich kann halt nicht jedem und jeder das versprechen, was er oder sie gerade hören will. Das können einige von der Union sehr gut, auch sehr rabiat, alle natürlich nicht, aber was schätze ich an der Unionsfraktion? Es ist gerade wirklich schwierig. Ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich das noch einfacher beantworten können, aber es gibt zumindest auf der kommunalen Ebene, wo ich ja auch politisch aktiv war, Personen, wo ich sage, das sind die Richtigen und ich hoffe, dass die mehr Einfluss bekommen, damit sich das irgendwie mal dahin bewegt, wo sich es hinbewegen soll. Und ich schätze, dass da auf jeden Fall ein paar Leute sind, die auch versuchen, die Union wieder in die Mitte zu ziehen, weil gerade biegt es ja irgendwie scharf rechts ab. Und vor denen habe ich größten Respekt und von daher, das ist jetzt mal so mein Versuch, das hier gütlich voranzutreiben.
So, die Gegenfrage. Wer will, genau.
Ja, also ich glaube, die Linke definiert nicht, wo die Mitte in diesem Land ist, aber diese Vorbemerkung nur mal. Kurz vorab. Ich könnte jetzt ganz viel dazu erklären, warum wir mit der Linken den Unvereinbarkeitsbeschluss haben. Das werde ich aber an der Stelle nicht tun, weil die Frage zielt ja genau auf das Gegenteil ab. Nicht, was wir am anderen nicht schätzen, sondern was wir vielleicht auch möglicherweise schätzen. Ich würde mal sagen, die Linke so als Ganzes ist zumindest in der Frage sehr authentisch, dass sie, auch wenn der Sozialismus schon sehr, sehr oft historisch gescheitert ist, trotzdem da irgendwie an der Stelle sich nicht beeindrucken lässt und auch wenn 49 Mal bewiesen ist, dass es nicht klappt, auch beim 50. Mal sagt, aber jetzt beim 50. Mal ganz bestimmt, da kriegt man es hin.
So, ich sehe Sie in der vierten Reihe, genau, mit den dunklen Haaren. Ja, genau.
So, hallo erstmal. Also mein Name ist Schauka Lusseri, ich bin 17 Jahre alt und komme aus Sachsen. Ich freue mich erstmal, dass ihr heute da seid und einen Moment. Also ich habe in diesen 4 Tagen gemerkt, dass politische Entscheidungen schwer sind und oft trotzdem schnell getroffen werden müssen. Wie schaffen Sie es, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn Sie vielleicht selbst Zweifel an einen Vorschlag haben? Diese Frage richtet sich an Frau Düber und an Frau Türk-Nachbau.
Gut, Frau Düber und Frau Türk-Nachbauer. Also.
Ich muss es vielleicht so beantworten, dass ich ja tatsächlich erst seit dieser Wahlperiode neu im Deutschen Bundestag bin und es auch für mich natürlich neue Abläufe sind. Ich komme ja ursprünglich aus der Kommunalpolitik und hatte da Verantwortung als Sozialdezernentin und bin Fachreferentin gewesen. Und ich bin tatsächlich hierher gekommen mit der Anspruchshaltung. Selbstverständlich bin ich Politikerin. Gleichwohl ist der Anspruch, den ich an mich selbst habe, und es beantwortet vielleicht ein Stück weit Ihre Frage, dass ich versuchen werde, mit der Fachexpertise, die ich habe, insbesondere in den Ausschüssen, in denen ich tätig bin, tatsächlich auch immer wieder mich selber zu korrigieren mit den Inhalten, das auch immer im Blick auch auf die Kommunen zu betrachten, was vor Ort für die Menschen gut ist. Und selbstverständlich hat man immer wieder auch mal Situationen, wo man sagt, das ist jetzt vielleicht nicht 100% mein Weg, aber am Ende des Tages geht es darum, dass wir dieses Land stabil regieren wollen, dass wir gemeinsam auch mit dem Koalitionspartner einen Weg finden wollen, wie wir wirklich auch die Gestaltungsmöglichkeiten, die wir hier haben, nutzen wollen. Und dann ist es, glaube ich, einfach, dass man authentisch bleibt. Das war der erste Part. Und der zweite auch kompromissbereit bleibt und auch im Dialog miteinander. Und ich höre mir gerne auch unterschiedliche Meinungen an und bewerte die für mich und lasse es auch in die tägliche Arbeit fließen. Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich bei sich selbst zu bleiben und die Offenheit und die Kompromissbereitschaft auch zu behalten.
Ein herzliches Hallo erstmal von mir. Ich grüße den Kollegen aus Paderborn, meine Geburtsstadt, und sonst grüße ich alle Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger. Schnelle Entscheidungen sind Tagesgeschäft. Ihr verfolgt die Nachrichten. Man kommt den Krisen gar nicht hinterher. Und überall und an jeder Ecke ist unsere Entscheidungsfreudigkeit gefragt. Und natürlich ist man Expertin. Also, ja, okay. Ich dachte schon, die drehen mir hier den Saft ab. Aber so einfach lässt sich das eine Sozialdemokratin nicht durchgehen. So. Also in meinem eigenen Fachbereich bringe ich gewisse Expertise mit. Alles, was mit Außenpolitik zu tun hat, mit Menschenrechten, mit Entwicklungszusammenarbeit etc., das weiß ich natürlich. Es gibt aber auch Kolleginnen und Kollegen, die haben mehr Expertise in anderen Bereichen als ich. Und natürlich schließt man sich mit denen kurz, nicht nur mit der eigenen Fraktion, man schließt sich mit der Zivilgesellschaft kurz. Der Austausch mit der Zivilgesellschaft ist uns ganz wichtig. Wir hören uns die Meinung der Koalitionspartner an und irgendwann kommt man eben zu einer Entscheidung. Und Kompromissbereitschaft, das ist, glaube ich, das Zauberwort in der Demokratie. Wir merken eine wirklich immer stärkere Polarisierung. Entweder du bist gut, böse, schwarz, weiß. Und so kommen wir nicht weiter. Die Demokratie lebt vom Austausch, die lebt vom Miteinander, vom Austausch und Wettbewerb der Ideen, der Gedanken und des Diskurses. Und ich bin sehr froh, dass ich das hier sein darf oder diesen Diskurs führen darf. Und ich hoffe, ihr macht uns das alle nach. Danke.
Weitere Fragen? Als allererstes hatte sich 1, 2, 3, Sie in der vierten Reihe gemeldet. Genau.
Hallo. Mein Name ist Kimi, ich bin 17 Jahre alt, komme aus Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin und bin seit Herbst letzten Jahres Mitglied bei der Partei Die Linke. Hatte den Wahlkampf mitgemacht und habe das jetzt Gott sei Dank die 4 Tage geschafft und durfte Teil davon sein. Da wollte ich an Frau Reicheneck mal fragen, was, wenn Sie mir jetzt so 2 spezifische Sachen geben könnten, worauf ich achten sollte, wenn ich später selber mal in der Politik, sei es im Landtag oder am Ende vielleicht auch im Bundestag zu tun haben möchte, wenn Sie mir 2 Sachen mit auf den Weg geben könnten, welche das wären.
Also erstmal herzlich willkommen bei uns natürlich. Ne? Es ist ganz schräg, wenn du mich siehst als Genosse. Ja, super Direktkandidat auch. Wir haben ja schon so ein paar Punkte gehört, gerade mit Blick auf die Kommunalpolitik, die ich auch unterstreichen kann. Und ich sage immer allen jungen Menschen, die mich fragen,
Du brauchst ein Thema, für das du brennst. Also ich finde es immer total wichtig, dass man in die Politik geht, weil man was verändern will und nicht, weil man in der Politik sein will. Sondern man braucht irgendwas aus der Schule, aus dem Studium, aus der Ausbildung, aus dem Job, wo man sagt, ey, da ist mir aufgefallen, da gibt es massive Ungerechtigkeiten, da gibt es ein Problem und ich habe eine Expertise und die bringe ich mit. So, das ist für mich das Allererste. Also du brauchst was, was dich hier antreibt, weil wenn es dir nur darum geht, möglichst lange hier irgendwie in diesem Plenum rumzusitzen oder irgendeine Position zu haben, machst du dich halt echt kaputt. Und du musst halt irgendwie darauf achten, dass du Sachen nicht alleine erkämpfst, sondern dass du dir Leute suchst. Das kannst du natürlich in einer Partei machen, das kannst du auch in einem Verband machen, in einem Verein, bei einer Initiative, da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber ich sage ganz klar, also bildet Banden, seid nicht allein, versucht nicht alleine irgendwie was zu schaffen, sondern sucht euch die Leute, die mit euch was verändern wollen. Ich merke schon, das trifft hier gleich schon auf Panikattacken, wenn ich das sage, aber es ist halt so. Ne? Also such dir Leute, die mit dir zusammenkämpfen, brenn für ein Thema und vor allen Dingen, das ist mein zweiter großer Tipp, lass dir von niemandem sagen, dass du nicht hierher gehörst. Also es ist eine ganz beliebte Masche, gerade auf Kommunalebene, dass die älteren Herren, ja, ohne jetzt zu sagen alle, aber es sind schon viele, so tun, als ob sie die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten. Und wenn du jünger bist oder eben nicht männlich, sondern eine Frau oder queer oder ne, aus einem Migrationshaushalt kommst, dass du ja erstmal irgendwie ein bisschen gucken musst, ne, weil du verstehst das ja nicht so richtig. Das ist Bullshit. Du weißt genau, wovon du sprichst, weil du hast es erlebt. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Ihr gehört alle hier in dieses Parlament, ihr gehört in die Landtage und in die Kommunalparlamente, weil ihr diese Gesellschaft abbildet. Also lasst ihr von keinem was anderes erzählen. Und lass dich auch nicht von Leuten erschüttern, die nicht in der Lage sind, auch nur ein nettes Wort über dich zu finden, weil die sind meistens deinen Stress nicht wert.
Darf ich die Frage mal teilen und aufnehmen? Herr Frömming, wie ist das bei der AfD? Ist das eine Partei, Frau Reichenberg sagt ja, man muss für etwas sein und will dafür sein. Und jetzt haben ja viele manchmal den Eindruck, eine Partei, die jetzt hier jetzt nicht regiert oder mitregiert, ist vor allem gegen etwas und sammelt die Leute, die gegen etwas sind. Wie ist das bei Ihnen? Würden Sie sagen, da kommen Leute hin, die sind für etwas oder vor allem die, die sagen, uns passt eigentlich der Staat nicht und wir sind gegen etwas? Wie würden Sie das sehen?
Naja, vielen Dank für die Frage, dass Sie mir auch Gelegenheit geben, noch mal etwas richtig zu stellen. Wir stehen natürlich genauso oder wahrscheinlich sogar viel mehr als die Partei Die Linke auf dem Boden unseres Grundgesetzes. Und um mal ein Beispiel zu nennen, Stichwort Demokratie. Bis auf die CDU, glaube ich, haben alle Parteien, die hier vorne sitzen, lange sich dafür eingesetzt, dass wir bundesweite Volksentscheide brauchen, also mehr Demokratie, direkte Mitbestimmung. Seitdem sie selber an der Macht sind, haben sie sich davon auf leisen Füßen verabschiedet. Jetzt gibt es noch solche Pseudo-Veranstaltungen wie Bürgerräte. Bundesweite Volksentscheide sind meines Wissens, korrigieren Sie mich gleich, weder für die Linke noch für die Grünen ein Thema. Wir setzen uns für bundesweite Volksentscheide ein. Wir setzen uns auch übrigens dafür ein, dass man in der Demokratie mit allen diskutiert und dass man auch Respekt hat vor dem jeweils anderen. Und ich respektiere, das ist vielleicht auch ein Unterschied, ich respektiere ja alle anwesenden Kollegen und finde es auch richtig, dass wir in den Gremien miteinander zusammenarbeiten. Was ich nicht richtig finde, was ich undemokratisch finde, ist, dass die AfD ausgegrenzt wird. Seit 2017 haben wir keine Vizepräsidenten, keine Ausschussvorsitzende und so weiter und so fort. Zu einer Demokratie gehört nicht nur das laute Johlen und Klatschen, zu einer Demokratie gehört immer auch der Schutz der Minderheit. Das wird hier leider im Bundestag nicht geachtet. Danke.
Ich sehe alle, wir haben noch viele Fragen. Jetzt, was ich aus der Erinnerung habe, relativ früh gemeldet, der junge Mann mit der Weste. Genau, Sie. Ja.
Ich bin Milan aus Friedrichshain auch, aber ich bin bei der CDU gelandet am Ende. Ich bin 18 und ich hätte eine Frage an Herrn Frömming und Frau Reichenegg. Sie stehen ja eher am Rande des politischen Spektrums, würde ich jetzt mal sagen. Und Sie sind dadurch unter ständigem Druck der Medien vor allem. Wie kommen Sie damit persönlich zurecht und können Sie das irgendwie auch abschalten?
Also erstmal glaube ich, diesen Druck kennen wir hier alle. Also das Spannende ist ja natürlich auch immer, wie man das definiert. Also wir haben als Linke unsere Position in den letzten Jahren und Jahrzehnten gar nicht so weit verändert, aber plötzlich sind wir irgendwie linksextrem, obwohl wir nichts anderes wollen als das, was es zum Beispiel damals unter Unionsregierung, also eine Vermögensteuer zum Beispiel, auch schon gab. Also muss man sich natürlich so ein bisschen fragen, ne, wo die Koordinaten sind. Aber ich glaube, diesen Druck, den kennen wir hier alle, egal in welcher Partei man ist, egal wo man steht. Ganz kurze Korrektur, wir setzen uns als Linke natürlich noch für Bürgerentscheide auf Bundesebene ein, haben wir schon immer gemacht. Also das, weil Sie hatten ja darum gebeten, Sie zu korrigieren, das tue ich hiermit sehr gerne. Und dieser Druck ist halt so eine Sache. Ich finde, wenn er von außen kommt, wenn ich weiß, auch was dahinter steckt, ja, also delegitimieren, Leute einschüchtern, Leute Angst machen, dann kann ich damit ganz gut umgehen, weil ich ja im Hintergrund ein tolles Team habe, weil ich Genossinnen habe, weil ich Leute habe, die mich unterstützen. Ohne die wäre es echt ziemlich schwierig. Aber man merkt natürlich schon, dass je bekannter man wird, also in meinem Fall konnte ich das in den letzten Monaten sehr schön nachzeichnen, auch die Angriffe steigen. Also was ich an Nachrichten bekomme, die nicht nur beleidigen, sondern mich bedrohen, also wirklich über Vergewaltigung bis zum Tod, ihr könnt euch das alle vorstellen, ich will es auch gar nicht so genau ausdeklinieren, das ist schon krass. Und da muss ich auch ganz klar sagen, um nochmal an diesen Punkt ranzukommen, vor jemandem Respekt hat und mit wem man diskutiert, dass diese Angriffe auf mich von rechts außen kommen, und zwar ganz massiv. Und mit Menschen, die mich als Kindermörderin bezeichnen, hier im Plenum, mit Menschen, die mir den Tod wünschen, mit Menschen, die sagen, du sollst mal vergewaltigt werden, sorry, aber vor denen habe ich keinen Respekt, sondern die stehen für mich nicht auf dem Boden dieser Demokratie und dieser freiheitlichen Grundordnung. Und da werde ich mir auch nicht erzählen lassen, dass ich mit denen jetzt noch irgendwie ein Gespräch führen müsste. Aber wie gesagt, ich glaube, diesen Druck kennen gerade auch Frauen in der Politik. Wir sitzen jetzt hier mit sehr vielen Frauen durchaus. Und deswegen sage ich eben, ist es so wichtig, dass man Leute hat, auf die man vertrauen kann, mit denen man sich dafür gemeinsam einsetzt. Und dass wir auch alle für uns wissen, die wir politisch engagiert sind, ihr seid es ja auch, nehmt euch den Freiraum, auch mal einen Schritt zurückzutreten. Ja, ihr könnt es nicht alleine verändern, was ihr verändern wollt. Ihr habt auch das Recht, auf euch zu achten. Und das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir das alle auch tun.
Naja, also ich denke, das ist eine wichtige Frage, denn wir haben tatsächlich ein Problem. Ne? Wenn es so ist, dass man Angst haben muss, sich politisch zu engagieren, weil man dann beispielsweise nicht mehr den juristischen Staatsdienst kann, weil man Anfeindungen erlebt im privaten Bereich, weil das Wahlkreisbüro angegriffen wird, das Privathaus angegriffen wird. Und das betrifft übrigens Politiker aus allen Parteien. Und es ist ganz wichtig, dass wir das gemeinsam entschieden verurteilen und dass wir auch gemeinsam, Frau Reicheneck, jeglicher Gewalt, auch der, die von links kommt, eine klare Absage erteilen. Das ist, glaube ich, schon mal die erste Voraussetzung, weil sonst kommen wir mit der Demokratie und mit der Politik nicht weiter. Dass ich persönlich auch von Brandmauern nichts halte und der Ausgrenzung von Millionen Wählern. Sie wissen, nach Umfragen sind wir derzeit die stärkste Kraft in Deutschland. Es geht nicht um mich persönlich, aber es geht darum, einfach auch mal zur Kenntnis zu nehmen, dass es Millionen Menschen gibt, die stehen hinter den Parteien, die hier repräsentiert sind. Und deshalb habe ich persönlich vor jedem Respekt, der sich politisch engagiert. Und das ist, glaube ich, erstmal die Ausgangsvoraussetzung, wenn man persönlich einen Vernichtungswillen hegt gegenüber anderen Personen oder Parteien, dann kommen wir wirklich hier auf eine extrem schiefe Bahn. Und da sollten sich alle Demokraten und alle, die es gut meinen, mit diesem Land dagegen aussprechen. Danke.
So, jetzt nehme ich hier auch eine frühe Meldung ganz vorne rechts im hellblauen Sakko, dann gehe ich nach ganz links, dann gehe ich nach ganz rechts, wobei das heute ja keine Bedeutung hat von Ihren Lagern.
Ja, herzlichen Dank. Julia Tosca-Schuler mein Name. Ich bin ebenfalls bei der CDU-CSU dabei, bei der Jungen Union, und komme vom Bodensee, also aus dem Land, Baden-Württemberg. Genau, die Frage geht an den Herrn Frömming. Sie hatten jetzt vorhin so überschwellig von Respekt gegenüber Kolleginnen und Kollegen im demokratischen Diskurs geredet. Das haben wir natürlich oft öfters die Debatte bei uns im Planspiel gehabt. Wie gehen wir denn hier mit den anderen auch um? Jetzt ist es natürlich so, dass gerne auch von der AfD-Fraktion während den Bundestagsdebatten, ich kann jetzt vielleicht gerade ein Beispiel nennen, Herr Brandner hat vor einigen Tagen Frau Roth in diesem Fall äußerst angegangen. Das, glaube ich, können die meisten bestätigen. War nicht in Ordnung. Das ist von der AfD aber ein typisches Verhalten. Die Frage, können Sie Ihre Fraktion da nicht irgendwie mal einstellen oder ich weiß es nicht, aber das ist auf jeden Fall kein Respekt vor den Kollegen.
Ja, danke für die Frage. Sie werden sich wundern. Ich persönlich würde Ihnen sogar recht geben, dass der Umgang hier zwischen den Fraktionen, auch was den verbalen Schlagabtausch anbelangt, das muss besser werden. Aber das betrifft jetzt, und das werden Sie sicherlich jetzt nicht von mir erwarten, dass ich hier öffentlich Kollegen Brandner irgendwelche Lehren erteile. Wir diskutieren sowas natürlich auch intern, ja, immer wieder. Aber es gibt das, was Sie eben beschrieben haben, gibt es natürlich hier von verschiedenen Seiten. Und auch wir müssen uns hier Beschimpfungen und Titulierungen anhören, ja, wie auch ich übrigens heute hier schon wieder. Sie erleben das ja live mit, ne, wo man wirklich, ohne dass man konkret irgendwie was vorlegt, plötzlich sich als Faschist oder als Nazi oder als sonst was als sonst etwas beschimpfen lassen muss, das können Sie dutzendfach im Plenarprotokoll nachlesen. Das ist kein würdiger Umgang miteinander. Da müssen wir uns alle gemeinsam auch an die Nase fassen. Und um mal was Positives zu sagen zur CDU, ich persönlich begrüße das, das habe ich auch im Ältestenrat schon persönlich gesagt, dass unsere amtierende Bundestagspräsidentin Frau Klöckner hier versucht, sage ich mal, ein bisschen mehr Disziplin ins Plenum zu bringen. Das gefällt mir als ehemaliger Lehrer sehr gut, auch wenn einige damit ein Problem haben.
Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde und wir haben noch ganz, ganz viele Fragen. Und ich mache den Vorschlag, dass wir zwei, drei sammeln. Wollen wir das so machen? Einverstanden? Dann kann man es verteilen. Denn ich habe gesagt, ganz links. Ja.
Ich hätte eine Frage an Frau Türk-Nachbauer.
Wer Sie sind und woher?
Ich bin Dennis Coconcelli aus dem Landkreis Reutlingen. Ich bin 19 Jahre alt. Ich hätte eine Frage grundsätzlich. Die SPD ist ja jetzt mit der CDU am Planen zur Abschaffung des 8-Stunden-Tages. Und da ist meine ehrliche Frage, als eine Partei, die ihre Wurzeln aus der Arbeiterbewegung hat, die lange dafür gekämpft hat, dass ein 8-Stunden-Tag zustande kommt, wie kann die SPD jetzt ihre Wurzeln, sagen wir, zumindest ignorieren und zu dieser komischen neuen Regelung von Höchstarbeitszeit pro Woche zu kommen, bei der, wenn wir ganz ehrlich sind, am Ende des Tages viel mehr Leute Überstunden machen müssten, bei der wahrscheinlich die unteren Schichten der Gesellschaft, die zum Beispiel Kellner oder sonstige Arbeiten verbringen müssen, darunter leiden würden. Wie kann das die SPD beantworten?
Ich finde die Frage ganz spannend, aber jetzt muss ich hier so ein bisschen lehrerhaft mal einschreiten. Wenn wir jetzt in die politischen Programme gehen, warum finden Sie dies und das und so, ist das natürlich schwer. Die müssen natürlich lange antworten und wir wollten ja den Abgleich machen. Grundsätzlich, wie ist das als Parlamentarierin oder als Parlamentarier der Umgang? Vielleicht kann man das bilateral machen, das wäre auch die Bitte an Sie alle, jetzt sozusagen nicht jeder sein Steckenpferd reiten und sagen, das wollte ich nochmal wissen politisch oder das, sondern wirklich über das Strukturelle. Wie ist das Leben als Abgeordneter? Einverstanden? Vielen Dank. Sie, ganz rechts.
Hallo, ja. Mein Name ist Leni. Ich komme aus dem Landkreis Gießen in Hessen. Und ich hätte eine Frage an Frau Reicheneck, warum sie denn nicht die Nationalhymne mitsingt.
Bitte? Wir sammeln. Ja, danke für den Hinweis. Stimmt, es war so eine knappe Frage. Sehr schön. Also Nationalhymne. Dann gehen wir dort hinten, sehe ich eine, ja, Sie mit der roten Krawatte, genau.
Ich habe mal Zitate. Zuerst, das große Problem ist, dass man Hitler als absolut böse darstellt. Das ist tatsächlich ein Politiker aus meinem Land, aus meinem Bundesland. Dann, ich bin das freundlichste Gesicht des Nationalsozialismus, hat Matthias Helfrich gesagt. Wer versucht, die AfD zu richten, den richtet die AfD. Hans-Thomas Tischneider. Und dann habe ich eine Frage tatsächlich an Sie. Den Namen nehme ich nicht in den Mund, aber der Vertreter von der AfD. Wie schlafen Sie eigentlich ein als Abgeordneter? Wie sieht Ihr Leben als Abgeordneter aus? Wie gucken Sie in die Gesichter, in meine Augen, wo Sie jetzt gerade nicht hinschauen, von Menschen, über die Sie reden? Zum Beispiel, ich habe Migrationshintergrund und ich weiß, das ist richtig, richtig heftig, was Sie da sagen. Und ich weiß, das ist unglaublich schwer. Und wie leben Sie eigentlich als Abgeordneter und schlafen nachts ein? Das wollte ich einfach erfahren.
So, jetzt nehmen wir noch eine dritte Frage dazu und dann fassen wir zusammen. Darf ich Sie bitten, letzte Reihe, genau.
Man hört mich. Also ich bin Christina Jamu, ich bin 18 Jahre alt und komme von der besten Stadt Deutschlands, Frankfurt am Main. Und meine Frage geht an Frau Türk-Nachbauer und an die Frau Hasselmann. Und zwar wollte ich fragen, wie sich ihr persönliches Leben als Politikerin, also wie sich die Politik, also dass sie Politikerin sind, auf ihr persönliches Leben ausgewirkt hat. Also wir haben ja schon von Frau Reicheneck gehört, dass sie viel Anfeindung, aber auch im Persönlichen, wie ist es mit Familie, vielleicht auch mit der Sicherheit und generell, können Sie einfach so rausgehen, was machen Sie, Hobbys, was sind Dinge, die Sie zum Runterfahren macht? Also was hat sich verändert zum Leben vielleicht vorher, in Anführungszeichen?
Prima, vielen Dank. Das waren drei Fragen und die erste war die mit der Nationalhymne, Heidi Reicheneck. Stimmt denn das? Singen Sie die gar nicht und warum nicht?
Ich dauert hier einen Moment. Ja, also erstmal persönlich finde ich die Frage relevanter, wie man Positionen vertritt in einer Koalition, die man eigentlich gar nicht mag für das Leben als Abgeordneter. Aber gut, das beantworten wir scheinbar nicht. Aber die Frage, ob ich eine Nationalhymne mitsinge, das ist dann natürlich relevant für die Arbeit als Abgeordnete, verstehe ich total. Ja, ich habe die nicht mitgesungen, ich werde die auch nicht mitsingen. Ich weiß auch nicht, dass es dazu eine Pflicht gibt. Und ich persönlich finde auch, dass diese Nationalhymne gerade mit der Wiedervereinigung wirklich mal hätte diskutiert werden müssen. Ich persönlich bin großer Fan von Bertolt Brechts Kinderhymne, die einen ganz anderen Anspruch hat, die ich auch gerne mitsingen würde und die vielleicht auch mal einen Schritt in die Richtung gehen würde. Wir haben gerade 35 Jahre Wiedervereinigung gefeiert. Wir haben gerade darüber diskutiert, wie sehr gerade die Menschen im Osten das Gefühl haben, dass es keine Wiedervereinigung gab, sondern eine Übernahme, wie viele strukturelle Probleme es gibt. Als Symbol da über eine Nationalhymne zu diskutieren, die einen wirklich verbindet und eben nicht trennt, das fände ich mal einen sinnvollen Ansatz. Aber die Frage, ob ich jetzt hier meine Sangesfähigkeiten präsentieren will oder nicht, kann man darüber diskutieren. Solange es keine inhaltliche Kritik an mir gibt, ist das für mich fein. Und das mit dem 8-Stunden-Tag einer Debatte würde ich gleich auch mal teilnehmen.
Herr Frömming, einer von Jugend und Politik, fragte, wie kann man eigentlich einschlafen, wenn es sozusagen Hass, ich sage es jetzt mal erweitert, auch in der Fraktion gegen andere gibt? Schämt man sich dann? Hat man dann manchmal auch ein schlechtes Gefühl?
Ja, eben sagten Sie ja noch, wir wollten über Strukturen sprechen. Aber
deswegen versuchen Sie es ja gerade strukturell.
Strukturell. Scheinbar geht es jetzt doch um einzelne Zitate und Inhalte. Also mit Verlaub, Ihre Frage, die war so hasserfüllt, Sie wollten nicht mal meinen Namen in den Mund nehmen. Ich werde Ihnen darauf keine Antwort geben. Die können Sie sich selber geben.
Und aus Frankfurt am Main hatten wir dann an Frau Türk-Neubauer und Frau Hasselmann die Frage nach der Freizeit im weitesten Sinne.
Ja, vielen Dank für deine Frage. Das Leben ändert sich tatsächlich und Heidi hat es schon erzählt. Plötzlich, wenn man im Fokus oder in der Öffentlichkeit steht, haben Frauen es nochmal schwerer und Frauen mit Migrationsgeschichte nochmal doppelt schwerer. Also ich kann nur aus meiner persönlichen Warte erzählen, als Frau mit Migrationsgeschichte, kennt vielleicht die einen oder anderen auch, ist man oder fühlt sich unter Druck, sich dreimal mehr zu beweisen als jeder normal. Von allen Seiten wird dir erzählt, du bist nicht genug, du musst noch mehr leisten. Und es gibt Menschen, die leisten noch mehr und sind dann trotzdem nur noch die, wir hatten es gerade davon, Quotenmigrantin. Und wenn du dann in der Öffentlichkeit stehst, dann triggert das wirklich ganz viele Menschen hier. Frau, links, laut, Migrationsgeschichte, juhu, Projektionsfläche für all unseren Hass. Wir sind für viele der Jackpot des Hasses. Also was ich an Vergewaltigungsfantasien, an irgendwelchen Geschichten, was man mit mir, was man mit meinen Kindern machen will, das kann man gar nicht hier ausbreiten, das will ich auch nicht. Und daher verändert sich das Leben schon. Ich kontrolliere dreimal mehr, wie es meinen Kindern geht, das sage ich ganz ehrlich. Und fünfmal mehr checke ich, ob im Wahlkreis alles in Ordnung ist. Ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitenden. Ist nicht immer ganz vergnügungssteuerpflichtig. Das Leben verändert sich, aber man gibt trotzdem nicht auf, weil, wie Heidi das auch schon gesagt hat, man muss für irgendwas brennen. Nur wenn du diese Leidenschaft und das Feuer in dir trägst, ist das auch halbwegs zu ertragen. Und der Preis, den man als Mutter zahlt, ist hoch. Ich glaube, das können mir die anderen Mamas hier in den Reihen auch bestätigen. Der Preis ist wirklich hoch. Also das Familienleben ist sehr eingeschränkt, das Privatleben ist sehr eingeschränkt. Aber trotzdem macht man es mit Leidenschaft. Danke. Ich gebe mal ab an Britta.
Ja, vielen Dank. Ich kann mich gerne anschließen und vielen Dank auch für die Frage und überhaupt, dass ihr und Sie alle hier sind heute und die letzten Tage Parlament geschnuppert habt und gemacht habt. Hoffentlich motiviert das viele, sich zu überlegen, sich einzumischen und nicht nachzulassen und zu denken, ich überlasse das einfach anderen. Es kommt auf jede und jeden an und die Zeiten sind echt hart genug, dass jede und jeder von euch denkt, wo kann eigentlich mein Platz sein? Ich will da wirklich für werben. Das überlasst das nicht einfach uns oder anderen, die sagen, ich gehe in die Politik, ich mische mich ein, sondern wir leben in so einem wunderbaren Land mit Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und die Zeit ist so hart, dass es wirklich viele braucht, an der jeweiligen Stelle das zu verteidigen. Und dazu will ich wirklich alle von Herzen ermuntern. Es hat wirklich persönlich verändert es das Leben total. Mein Wahlkreis ist Bielefeld. Ich habe es ganz gut, was die Entfernung angeht. Bielefeld gibt's. Und für die, die den Spruch gerade gemacht haben, Leute, wer stand im DFB-Pokalfinale? Eben. Und nicht Paderborn. Grüße an den Kollegen. So, ja, ich höre schon, bei Fußball begibt man sich auf Glatteis. Wir haben übrigens auch Fanclubs im Bundestag, ne? Ich gehöre dem FC Arminia an, ist ja klar. So, aber jetzt, die Lage verändert sich total für jede und jeden persönlich und für Frauen noch einmal mehr. Während wir alle gefragt werden, wie wir das mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinkriegen. Ihr könnt alle männlichen Kollegen fragen. Niemand kriegt die Frage so oft wie wir Frauen, die wir im Deutschen Bundestag sind. Das ist einfach so. Und ich fand es einen ziemlichen Spagat am Anfang. Familie in Bielefeld, Mann und Sohn und ich hier in Berlin. Und das Leben teilt sich plötzlich ein in Sitzungswochen und Wahlkreiswochen. Und man weiß einfach, man ist für eine Woche hier und führt ein ganz anderes Leben. Kann sich natürlich auch total einlassen auf die Parlamentsarbeit, weil du bist halt ausschließlich hier, machst nichts anderes. Aber das braucht erstmal eine Zeit, bis man das hinkriegt. So, und das geht aber auch nur, wenn alle das mittragen in deinem persönlichen Umfeld, in deinem Leben und das teilen mit dir, diese Leidenschaft für das Parlament. Das Zweite ist, wir sind unheimlich wenig Frauen im Parlament. Ja, der Frauenanteil im Parlament ist so gering wie seit 15 Jahren nicht. Und das ist krass. Und daran müssen wir was tun. Und deshalb, ja, mein Appell war gerade an euch alle, euch einzumischen. Aber insbesondere müssen wir für Frauen die Strukturen verändern, dass sie Lust haben, Kommunalpolitik zu machen, dass sie sich einmischen, dass sie sich trauen und nicht immer denken, Mensch, ich bin nicht so gut, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Macht das, traut euch das zu. Wir können uns damit nicht abfinden, dass wir nur 32% Frauen haben. Und insbesondere in den letzten Jahren hat es total zugenommen, die Art der Auseinandersetzung, dass es nicht mehr nur um unterschiedliche Auffassungen geht und dass man mal streitet, sondern dass man persönliche Anfeindungen bekommt, Drohungen, Hass, sexualisierte Gewaltandrohung und, und. Und in der Corona-Zeit gab es die vielen Querdenker und Verschwörungsmythologen, und da gab es ganz viele rechtsextreme Netzwerke auch, die sich da eingemischt haben. Da war ich mal in so einem Türchenhack. Die meinten, hängt sie alle auf. Da waren Journalistennamen, persönliche Namen von Abgeordneten. Danach musste ich alle Nummern, alle Kontaktdaten ändern. Das besorgt eine dann schon, vor allen Dingen auch wegen der Familie. Und das ist etwas, das erleben sehr viele Leute. Aber wichtig vom Ende her ist, wirklich einen Umgang damit zu finden, sich vielleicht auch ein Coaching zu suchen, zu denken konsequent, ich blocke, ich lösche, ich zeige an. Nicht hinnehmen, sich nicht abfinden, sich mit anderen austauschen und auch immer wieder die Solidarität mit demokratischen Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen zu suchen, denn du weißt, es geht ganz vielen so. Und vom Ende her gedacht, es ist wirklich ein großes Geschenk, Parlamentarierin im Deutschen Bundestag zu sein. Persönlich hat es mein Leben total verändert. Ich freue mich aber, dass ich 16 Jahre Berufserfahrung vorher hatte, die ich hier einbringen konnte. Und das mir ganz wichtig. Und ich weiß, wie privilegiert unsere Situation ist. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich so selbstbestimmt und fremdbestimmt arbeite wie noch nie, weil mein Terminkalender ist auf Monate dicht. Und das ist einfach spannend, sich einzubringen. Und ich würde es jedem raten und jeder raten, sich an einer Stelle einzubringen und sich darauf einzulassen, für mehr Gerechtigkeit, für eine bessere Welt, für das Zusammenleben und die Freiheit zu kämpfen. Danke.
So, jetzt machen wir die nächste Dreierrunde. Hier vorne links auf dem Platz, wo, glaube ich, Friedrich Merz zuweilen sitzt. Dann gehen wir Sie mit dem roten Jackett weiter und dann dort mit dem Poncho. Genau, die Reihenfolge. Name und auch, woher Sie kommen, bitte.
Also, mein Name ist Huda Yafawi, ich bin 17 Jahre alt und komme aus Hanau. Und ich persönlich war jetzt in der Opposition, in der Bewahrungspartei. Und da kommt es, wie sicher auch in anderen Parteien, egal ob links oder rechts, manchmal vor, dass einzelne Abgeordnete mit sehr polarisierenden oder extremen Aussagen das Bild der gesamten Partei prägen. Obwohl diese Aussagen manchmal auch gar nicht mit dem eigenen Wahlprogramm übereinstimmen. Deshalb richtet sich meine Frage besonders an die Vertreterinnen und Vertreter der Opposition. Wie geht man in der Fraktion damit um, wenn solche Aussagen die gemeinsame Arbeit und Glaubwürdigkeit belasten? Und wäre es nicht langfristig vernünftiger, offen und reflektiert einzuräumen, dass solche Probleme existieren, statt sie grundsätzlich abzustreiten? Ja.
Jetzt Sie bitte. Auch ins Mikro haben Sie. Ja.
Vielen Dank, dass ich diesen Redebeitrag leisten kann. Ich habe eine Frage an Herrn...
Sagen Sie noch kurz, woher?
Ach so, ich bin Hannes Behm aus Sachsen-Anhalt, aus der Altenmark. Ich bin Juso und ich habe eine Frage an den Herrn Frömming und an die Frau Reichenick. Ihnen beiden sind ja sicherlich die Zitate, zum einen sei nicht Sojasören vom Herrn Krah und was will man mit einer Milliarde auf dem Konto von Ihnen selbst, Frau Reichenick, bekannt. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie stehen Sie zu dieser Polarisierung, die Jugendliche auf den sozialen Netzwerken erfahren? Vielen Dank.
Und Ihre Frage.
Hallo, ja, okay. Ich bin August, ich bin 18 Jahre alt, ich bin in der Linksjugend Solid und komme aus dem Kreis Bautzen. Meine Frage geht an Heidi Reicheneck und zwar, ich weiß, dass du das schon in Teilen so beantwortet hast, aber was würdest du jungen Menschen empfehlen, die neu in die Politik kommen wollen und sich organisieren wollen irgendwo? Was würdest du ihnen gerne sagen wollen, wenn du könntest?
Haben wir ein bisschen schon gehört, oder? Ich nehme mal noch eine vierte Frage stattdessen und dann will ich das nicht abwürgen, nur weil wir so viele Fragen noch haben. Und dann da in der Mitte, bitte.
Vielen Dank. Ich bin Marco Hildebrand aus dem Kreis Lippe, dem ehemaligen Bundesland, bin von der CDU. Und ja, vielen Dank. Meine Frage geht an... Vielen Dank. Meine Frage geht an Heidi Reichenick. Sie haben sich ja unter anderem dem Kampf gegen rechts verschrieben. Doch gerade in Ostdeutschlands ländlichen Regionen, wo die AfD teils über 40% erreicht, sind Kirchen und Diakonien oft die letzten Orte, an denen sozialer Zusammenhalt gelebt wird. Warum wollen Sie ausgerechnet diesen Einrichtungen die staatliche Unterstützung entziehen, wie Sie es in Ihrem Wahlprogramm schreiben, und damit den Rückhalt der Demokratie vor Ort schwächen?
Aber jetzt muss ich einschreiten, finde ich auch spannend, aber da sind wir wieder bei dem Inhaltlichen. Lass uns mal bei dem Strukturellen bleiben, weil sonst haben wir alle noch 1000 Fragen. Deswegen skippe ich die jetzt mal und ihr macht es bilateral hinterher und ich gehe in diese Fraktion vorne links.
Also erstmal hallo, schönen guten Tag. Ich heiße Kansat Haider und komme aus Niedersachsen-Oldenburg. Und meine Frage lautet, lautet, dass 2023 hat der Bundestag einstimmig anerkannt, dass das, was den Jesiden uns Jesiden 2014 angetan wurde, ein Genozid war. Warum werden trotzdem weiterhin so viele Jesiden und Jesiden abgeschoben, obwohl bekannt ist, dass sie in den Regionen, in denen sie zurückgeschickt werden, nicht sicher sind? Es kann sein, dass die Frage jetzt nicht zum Thema wieder passt. Trotzdem würde ich sehr gerne wollen, dass Sie eine Antwort geben, einfach weil das sehr wichtig ist, auch für uns Jesiden und Jesiden zu wissen.
An wen war die Frage gerichtet?
An die Regierung, also CDU und SPD.
An die Unionsfraktion.
Richtig.
Okay. Sind wir auch wieder bei den Inhaltlichen. Das ist wirklich blöd, wenn wir jetzt sozusagen in das Inhaltliche kommen. Ich kann das total verstehen. Sie haben noch eine Gelegenheit hinterher, dann auch direkt angesprochen zu werden. Einverstanden? Dann, ja, ich gebe es gleich weiter und dann können Sie entscheiden, wie Sie antworten. Jetzt nehmen wir die letzte Frage. Gerne strukturell dazu und ich habe sie hier alle notiert. Die letzte Frage von dieser Runde, keine Angst. Wir machen noch eine.
Also, hallo, ich bin Lisa aus dem Wahlkreis München-West und meine Frage richtet sich an Ronja Kemmer. Und zwar interessiert mich, wie sich die Arbeit als Oppositionsfraktion jetzt unterschieden hat zu der Arbeit in den Ausschüssen jetzt als Regierungsfraktion. Vielen Dank.
Okay, dann machen wir hier erstmal die Glaubwürdigkeitsfrage, und die kam aus Hanau und ging an die Opposition. So war es, glaube ich, gestellt. Ne? Wer möchte die beantworten von der Opposition? Inwiefern findet man etwas, was eigentlich doch richtig ist, aber nur weil es der Regierung kommt von der Regierung, ist es unglaubwürdig? Das war, glaube ich, die Frage.
Ja, das beantworte ich gerne, denn wir als Bündnis 90 Die Grünen hier im Deutschen Bundestag stimmen in der Sache über Sachen ab. Und das haben wir in dieser Legislaturperiode und zum Ende der letzten auch deutlich gemacht. Also wenn es eine gute Initiative aus der Regierung gibt, dann stimmen wir dazu. Wir machen natürlich unsere eigene Arbeit als Bündnis 90 Die Grünen. Das ist unser Anspruch. Wir kontrollieren die Regierung. Ja, das ist unsere Pflicht, unsere Verantwortung. Aber wir gehen auch mit eigenen Initiativen in die parlamentarische Debatte. Aber die Grundgesetzänderung zum Sondervermögen hat gezeigt, dass Bündnis 90 Die Grünen das aus der Sache heraus entscheidet. Wir fanden das richtig, dass es Infrastrukturmöglichkeiten, Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz gibt. Und deshalb haben wir diese Grundgesetzänderung, die von der CDU, CSU und SPD kam, am Ende mitverhandelt und dann verbessert und mit auf den Weg gebracht. Und das ist unsere Auffassung einer harten, kontrollbewussten und konstruktiven Opposition. Danke.
Herr Frömming.
Ich versuche mich kurz zu fassen, weil es waren so viele Hände oben und dann finde ich es nicht gut, wenn wir Politiker hier so lange reden. Also wir handhaben das genauso, Frau Hasselmann, ich denke sogar noch ein bisschen weitergehend, weil wir machen auch keinen Unterschied, von welcher Fraktion ein Vorschlag kommt. Wenn der Vorschlag gut ist, stimmen wir zu. Wir haben bereits Vorschlägen sogar zugestimmt, der Grünen, auch der Linken. Und das machen wir übrigens auch auf allen Ebenen. Umgekehrt ist es nicht so, wenn wir einen Antrag einbringen, das kann egal was sein, einfach der Bundestag möge feststellen, wir haben Oktober und es herrscht Nieselregen. Die anderen würden das aus Bausch und Bogen ablehnen und würden sagen, der Antrag ist handwerklich schlecht gemacht oder sonst was. Natürlich wird er nur abgelehnt, weil er von uns kommt. Wir halten das für undemokratisch. Man muss die Anträge inhaltlich prüfen, egal von wem sie kommen.
So, jetzt kam eine Frage an nochmal Herrn Frömming, aber auch Heidi Reicheneck. Diese extreme Polarisierung in den sozialen Medien, wie sehen Sie das?
Genau, also ich möchte einmal sagen, ich stimme keinem AfD-Antrag zu, weil der halt auch grundlegend schlecht ist. Und ich brauche auch keine AfD, die mir sagt, dass es regnet. Das sehe ich schon selber. Und die Anträge, die die AfD von uns kopiert hat, das war jetzt neulich wieder so beim Thema Rente, Abgeordnete sollen einzahlen, der ist ja quasi von uns kopiert, sogar mit Rechtschreibfehlern, den kann ich auch einfach selber einbringen, da brauche ich halt das nicht. Aber das nur noch mal als kurze Ergänzung zum Thema Polarisierung. Ich fand jetzt die beiden Beispiele sehr interessant, weil von Krafeld mir natürlich das Thema Feministinnen sind hässlich und grässlich viel eher ein als der Soja-Sören. Ich hatte übrigens Sören Pellmer, meinem Co-Fraktionsvorsitzenden, gesagt, er soll mal darauf reagieren. Ich finde, Polarisierung, das ist halt eine Riesendebatte, die wir hier in der Politik führen, die auch Medien führen. Also wie schaffe ich es, Aufmerksamkeit zu generieren? Das ist die zentrale Frage. Aber was erreiche ich mit dieser Aufmerksamkeit? Will ich Leute damit agitieren? Will ich, dass sie Hass und Wut empfinden und wütend sind und was kaputt machen und destruktiv sind? Oder weise ich auf Ungerechtigkeiten hin, sage, hier ist das Problem und übrigens, das ist unsere konkrete Kritik und das sind unsere Lösungen. Und das ist mein Anspruch. Ich versuche, dem immer gerecht zu werden. Ob mir das immer gelingt, das müsst ihr am Ende alle entscheiden. Das wird unterschiedlich wahrscheinlich wahrgenommen. Aber ich nutze Polarisierung, um dann auf das Problem raufzugehen, um dann zu sagen, hey, aber das können wir gemeinsam daran verändern, zumindest von unserer Perspektive. Ihr habt dann vielleicht andere Lösungen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und deswegen finde ich, ist es immer eine Gratwanderung. Aber für mich ist ganz klar, ich beleidige niemanden und ich kritisiere und bekämpfe niemanden, der sowieso marginalisiert ist. Ich stelle mich vor queere Menschen, vor Menschen mit Migrationshintergrund, ja, und nicht gegen sie. Wenn ich jemanden attackiere, sind es Menschen in Machtpositionen, die halt Geld haben, die Einfluss haben und die man auch kritisieren muss. So, und das ist für mich der zentrale Unterschied und der zentrale Punkt, wo das für mich auch was ist, wo man eben ran muss. Und das ist natürlich mit dieser ganzen Aufmerksamkeitsökonomik funktioniert. Das sehen wir ja nicht nur in den sozialen Medien, auch in den klassischen Medien. Also wir wissen ja, welche Pressemitteilungen von uns werden aufgegriffen, welche Überschriften werden gewählt. Das ist aber als Grundthema unfassbar spannend, wenn es um das Thema Medienkompetenz geht. Und Das war eigentlich die einzige Frage, die ich erstmal beantworten sollte. Ne? Ich habe noch eine andere aufgeschrieben, aber lass es dabei.
Alles klar. Herr Frömming. Zum Extremsein im Netz.
Gut, ja. Also erstmal bin ich beruhigt, dass Sie ohne uns wissen, wann es regnet. Das ist schon mal ein guter Anfang. Die Frage war aber eigentlich ja noch ein bisschen eine andere. Und zwar möchte ich die gerne beantworten einmal zu dem, was wir außerhalb des Bundestages erleben, also an Anfeindungen. Da gibt es ja seit neuestem so ein Gesetz, das beinhaltet, dass Politiker, wenn sie beleidigt werden, dass dann also der Täter sozusagen härter bestraft wird, als wenn er irgendeinen anderen Bürger beleidigt hat. Wir halten das für falsch. Wir glauben, dass unsere Strafgesetze schon ausreichend Möglichkeiten bieten, beispielsweise jemanden anzuzeigen, der dann auch dafür verurteilt wird, wenn er jemanden persönlich beleidigt, bedroht oder sonst was getan hat. Das muss auch konsequent geahndet werden, und zwar egal von wem und aus welchen Reihen das kommt. Dann die zweite Frage, eher jetzt zum Parlament. Da haben wir tatsächlich auch immer wieder diese Diskussion, auch im Ältestenrat. Was soll hier noch sagbar sein? Wo sind die Grenzen des Sagbaren? Was geht also noch gerade so? Na, wir denken mal an alte Zeiten zurück, wo sich hier Strauß und Wehner gefetzt haben. Da ging es manchmal auch hart zur Sache. Und wo wird eine Grenze überschritten? Und aus meiner Sicht, und das ist eigentlich auch die Übereinstimmung im Ältestenrat, wird die Grenze immer dann überschritten, wenn es persönlich wird. Also wenn man jemanden persönlich beleidigt, da gab es auch so ein Beispiel da mit Soja, sonst was, kenne den Fall im Einzelnen nicht. Aber wenn man anspielt auf das Äußere einer Person, ja, ihn persönlich herabwürdigt oder sie, dann geht das nicht. Hart in der Sache zu sein, ich finde, das müssen wir aushalten. Das müssen wir als AfD-Fraktion aushalten, dass wir irgendwie auch mal zugespitzt bezeichnet werden. Und umgekehrt muss auch unser politischer Gegner das aushalten, dass wir die Dinge wirklich beim Namen nennen, von denen die Bürger da draußen sowieso wissen, dass sie eigentlich da sind. Also dafür sind wir ja gewählt worden. Nicht, dass wir hier alles in Watte packen und um die eigentlichen Probleme herumreden, sondern wir reden Klartext und sprechen das an, was die Bürger tatsächlich bewegt. Und deshalb steigen wir auch in den Umfragen und andere sinken. So einfach ist das.
So, und dann war noch eine Frage an Frau Kemmer, glaube ich. Die Frage, wenn man lange Opposition war und plötzlich ist man Regierung. Was hat sich da geändert?
Also eigentlich würden mich da vor allem eure Erfahrungswerte jetzt aus dem Planspiel auch mit interessieren und ob die sich mit dem decken, wie wir das hier so erleben und empfinden. Ich habe, würde ich sagen, die große Ehre, auch schon etwas länger mit dabei sein zu dürfen und kenne sowohl Regierung als jetzt auch Opposition. Und würde mal zunächst sagen, beides ist grundlegend für eine funktionierende Demokratie. Also ohne Opposition keine Demokratie. Und auch in der Opposition hat man natürlich Möglichkeiten, Dinge mit einzubringen, anzuschieben, also auch mitzugestalten. Aber um vielleicht mal bei dem Fußballbild von Frau Hasselmann vorher zu bleiben, beim DFB-Pokalfinale, ich bin Stuttgart-Fan. Und ab und zu ist es dann auch schön, wenn man ein Stück sozusagen weiter mitgestalten kann. Und natürlich hat man in der Regierung, das ist schon auch klar und ergibt sich ja irgendwie auch im Selbstverständnis, andere Möglichkeiten. Aber nochmal, beides ist wesentlich für eine Demokratie und es ist auch wesentlich, dass in der Opposition gute und konstruktive Arbeit gemacht wird. Ansonsten funktioniert es nicht. Einen Punkt will ich noch mal aufgreifen. Ich durfte jetzt schon länger nicht mehr zu Wort kommen. Das liegt aber auch mit daran, dass es hier eben gewisse Regeln gibt. Übrigens auch hier im Plenarbetrieb. Manchmal juckt es einen so ein bisschen und dann so gibt es aber gewisse Regeln. Das ist auch gut so, dass der Betrieb funktioniert. Aber vor allem, weil es von der AfD jetzt ja wieder so ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen Opferrolle, aber Anklang. Man würde hier von Prozessen ausgeschlossen. Manche Sachen wären nicht mehr sagbar und so weiter. Also will ich schon noch mal sagen, in der demokratischen Verantwortung, Sie sind für Ihr Programm verantwortlich. Und wenn Ausgrenzung... Wenn Ausgrenzung Teil Ihres Programmes ist, dann finde ich es schon wirklich bemerkenswert, dass Sie sich hier über gewisse Verfahren sozusagen an der Stelle auch beschweren. Und von daher, nur weil man demokratisch gewählt ist, heißt es nicht, dass überall auch Demokratie sozusagen drinsteckt. Und gewisse Dinge muss man eben auch mit Grundwerten hier vertreten, dass einem die Rechte und die Privilegien im Parlament auch zugutekommen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, weil das auch stark anklang. Stichwort Anfeindungen und Druck und weiteres. Ich glaube, politischer Druck gehört zum Geschäft mit dazu. Und wenn man sozusagen also in Spitzenpositionen ist, steigt der Druck auch kontinuierlich an. Aber was wir jetzt und vor allem auch verschärft seit vielen Jahren, übrigens nicht nur hier im Parlament, das gilt auch für die Kommunalpolitik, an Hass erleben, gerade gegen auch Frauen, an sexualisiertem auch Hass, finde ich, da müssen wir schon auch vereint entgegenstehen. Da kann auch jeder seinen Beitrag leisten.
Und trotzdem will ich euch ermutigen, es ist eine wunderbare Sache, Politik gestalten zu können. Und man muss sich nicht alles gefallen lassen, man muss manchmal auch dagegen stehen. Lasst euch nicht entmutigen, aber lasst euch eben auch nicht alles gefallen.
So, und jetzt machen wir noch, weil wir um Viertel nach angefangen haben mit Verzögerung, nutzen die 5 Minuten für 3 letzte Fragen mit kurzen Antworten. Und hier vorne meldete sich schon, Sie haben sich gemeldet, schon stellen Sie die Frage und ich packe noch 2 dazu. Und auch woher Sie kommen und wer Sie sind, bitte.
Hallo, okay. Also mein Name ist Anja, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Hessen. Diese Frage richtet sich an Herrn Frömming. Also ich bin auch Ihrer Partei angehörig, bin auch engagiert und ich kann vorab schon mal bestätigen, dass dieser Hass auf jeden Fall auch von der linken Seite kommt. Also es ist nicht immer nur von rechts. Ich kann auch bestätigen, dass ich große Probleme damit hatte, auch in der Schule. Aber das ist jetzt nicht meine Frage. Also meine Frage ist eher, was Sie dazu bewegt hat, überhaupt sich zu engagieren in der Politik. Und was für Tipps Sie vielleicht auch an mich haben und vielleicht auch als junge Frau, was ich machen kann. Genau, Dankeschön.
So, dann ganz hinten in der Reihe, irgendwas leuchtet hier, Gold, genau. Winken Sie mal mit der Hand zurück, das, genau, richtig.
Nee? Ah, hallo. Ich habe tatsächlich eine ähnliche Frage. Ich bin aber nicht von der AfD, ich bin sehr links. Deswegen.
Sagen Sie noch Ihren Namen und woher Sie sind, bitte.
Nur an wen sich die Frage richtet. Frau Hasselmann, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben Sie mal gesagt, Sie haben keine Lust mehr, dass Männer Ihnen die Welt erklären. Ich auch nicht. Als junge Frau in der Politik finde ich es aber. Als junge Frau in der Politik finde ich es aber teilweise sehr schwer, mich durchzusetzen, beziehungsweise gerade in den also bei uns heißt es Altgrün, deswegen nicht Altparteien, das ist dann was anderes. Aber welche Tipps Sie an mich hätten, dass man sich da durchsetzen kann, wenn man auch ständig degradiert wird? Ich meine, ich kenne das auch aus dem Uni-Umfeld, aber vor allem auch aus dem politischen Umfeld. Und es würde mich freuen, wenn Sie da ein paar Tipps für mich hätten. Vielen Dank.
Sagen Sie noch, woher Sie sind. Sagen Sie noch ganz kurz, woher Sie kommen.
Entschuldigung, das hilft vielleicht auch dem Kontext. Ich komme aus Bayern, ich komme aus Bayreuth und ich bin 19 Jahre alt.
Danke. So, und jetzt die Schlussfrage. Und überlegt bitte, ob es eine strukturelle Frage nochmal ist. Hier habt ihr nochmal die Fraktionsführung. Wer hat wirklich eine überzeugende Hand in diese Richtung? Ich habe den Eindruck, das sind hier alles CDU-Leute, die sich auf die CDU-Positionen gesetzt haben. Stimmt das? Nein? Wollen wir Mann oder Frau nehmen? Also, dann nehme ich jetzt wirklich aus der Mitte des Parlaments Sie da vorne, ja.
Oh Gott. Jetzt, mein Name ist Lucia Bader, ich komme aus der schönen Region Harz. Und zwar wäre meine Frage eine strukturelle. Sie lernen ja viele Leute in der Politik kennen und mir und vielen anderen geht es auch so. Ich kann mir nicht leicht Namen merken. Und da würde mir einfach mich interessieren, wie Sie sich über Jahre hinweg die Namen in Person merken können, damit Sie die Person, die Sie nach 2 Jahren wiedersehen, mit dem Namen ansprechen können. Ich finde das unfassbar faszinierend und da würde ich einfach mal gerne wissen, wie Ihre Kniffe und Tricks da sind, dass man sich die Namen merken kann. Dankeschön.
Prima, eine ganz praktische Frage. Sehr gut. Also, Herr Frömming, an Sie war die erste Frage, und zwar die ähnlich ja schon an Frau Reicheneck vorhin mal ging. Was hat Sie bewegt zu Ihrem Engagement als Abgeordneter?
Nee, Sie müssen hier unten den kleinen Punkt. Jetzt, hat jemand ausgemacht. Alles gut. Also erstmal vorweg, Frau Kemmer, ich nehme zu Ihren Gunsten an, Sie haben vielleicht unser Grundsatzprogramm nicht gelesen. Da steht nichts drin, was nicht voll auf dem Boden dieser Verfassung stünde. Und darüber hinaus
Darüber hinaus ist es natürlich so, wenn wir Abgeordnete sind in diesem Hohen Hause, dann verdienen natürlich die Vertreter aller Parteien, hier gleich behandelt zu werden. Es gibt nicht irgendwie Parteien, die besser sind als andere. Ja, es gibt auch niemanden, der einen Anspruch auf unsere Demokratie hätte. Die gehört uns allen, egal welche Partei man gewählt hat. Und jetzt komme ich zur Frage der jungen Dame eben. Erstmal Kompliment für ihren Mut. Also ich denke, wenn man heute Mut beweisen will, dann tut man das nicht, indem man sich im linken Mainstream bewegt, sondern sich zur AfD zu bekennen. Ja, es ist einfach so. So, und jetzt vielleicht noch ein Wort, weil die Frage ja auch war, wie ich zur Politik gekommen bin. Sie werden sich wundern, ich bin damals in Bayern aufgewachsen. Wenn man in Bayern einen Gerechtigkeitssinn hatte und sich sozusagen politisch reiben wollte, dann war man links. Ich war viele Jahre auch links. Ich habe sogar die Grünen länger gewählt, als manche Grünen alt sind, die hier im Parlament sind. Aber das war ein historischer Irrtum, muss ich mal sagen, weil vieles, was die Grünen damals auch schon vertreten haben, also das sind heute Dinge, wo sich mir wirklich die Fußnägel kräusen, was nur Umgang jetzt mit Pädophilie, all diese Dinge anbelangt. Da müssen die Grünen noch einiges aufarbeiten in ihrer Vergangenheit. So, mein Engagement ist entstanden in den Jahren 2011-12. Das war zusammen mit der Entwicklung der Europäischen Union. Und zwar nicht, weil es um den Euro ging oder ich Angst um das Geld hatte, sondern weil ich mit diesem Projekt eine immer weitergehende Vertiefung der Union Demokratiedefizite verbunden sehe. Ja, wenn nicht mehr die wesentlichen Entscheidungen für dieses Land, für dieses Volk hier getroffen werden im Deutschen Bundestag, sondern woanders von Politikern, deren Sprache wir nicht sprechen, dann geht Demokratie verlustig. Also es war bei mir ein tiefstes demokratisches Empfinden, die Demokratie hier zu behalten bei uns. Und das ist jetzt keine Absage an europäische Zusammenarbeit. Ja, aber es kann nicht sein, dass immer mehr Entscheidungen irgendwo anders hin verlagert werden. Das führt zu Demokratieverlust. Hier im Deutschen Bundestag sollten die wesentlichen Entscheidungen getroffen werden. Das war meine Motivation. Und die persönlichen Tipps, nachdem Sie mich gefragt haben, die gebe ich Ihnen gerne dann auch persönlich. Das müssen die anderen gar nicht hören. Vielen Dank.
So, und die Frage ging an Frau Hasselmann, ist richtig, nicht? Die Frage nach...
Ich starte gleich durch, weil wir ja so wenig Zeit haben.
Genau.
Das ist ein typisches Beispiel, was wir im Bundestag jeden Tag erleben. Mimi, jammern und tun, man wäre benachteiligt. Ja? Ich sag kurz was zu den Fakten. Über 90% aller Ordnungsrufe hier im Deutschen Bundestag gehen an eine Partei, und zwar an die AfD. Der ganz überwiegende Anteil aller Strafverfahren, aller Immunitätsverfahren, aller Disziplinarverfahren, die im Deutschen Bundestag und im Immunitätsausschuss aufgerufen werden, gehen an die AfD. Und ich bin die Letzte, die nicht gerne dort, wo Herr Schmiese steht, sagt, dieses Parlament hier muss gestritten, gerungen, Gegenrede und Rede stattfinden. Aber wenn in einer Debatte über die doppelte Staatsbürgerschaft oder Mehrfachstaatsangehörigkeit aus Ihrer Fraktion der Begriff entartete Pässe gesetzt wird, dann ist das nichts anderes als der Versuch, die Grenze des Sagbaren zu verschieben. Und das weiß jeder. Und jetzt kurz...
Frau Hasselmann, aber...
Jetzt kurz zu den Frauen. Ja, das war ja nicht ohne Grund gesagt. Aus voller Überzeugung. Wir waren hier im Deutschen Bundestag in der unsäglichen Diskussion und dem Vorgang um Frauke Brosius-Gersdorf. Ihr wurde eine Schmutzkampagne an den Hals gelegt. Haltlose Vorwürfe aus den Reihen der Unionsfraktion, aus rechtsextremen Netzwerken und anderen. Alles hat sich als haltlos herausgestellt. Und ich habe sehr oft erlebt, dass Frauen im Parlament, Frauen in anderen Führungsfunktionen, egal wo, immer besser sein müssen, besser vorbereitet und. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, mir reicht's jetzt, ich bin 63, ich lasse mir die Welt nicht von Männern erklären. Und ich kann nur jeder Frau raten und jedem aufgeschlossenen Mann, und davon sitzen hier ganz viele, mit dieser Grundhaltung durchs Leben zu gehen. Netzwerke, Verbündete, Unterstützung zu organisieren, weil zusammen kriegt man das gut hin. Danke.
Und jetzt die ganz praktische Frage zum Schluss. Wie merken Sie sich Namen und Gesichter? Frau Kemmer, ich fange mal bei Ihnen an und Sie können, geben Sie einen ganz kurzen Tipp. Wir sind schon über der Zeit, wirklich, mit zwei, wie machen Sie das, wenn Sie hier ein hohes Haus kennen? Wirklich kurz, bitte.
Also eigentlich würde mich das ja schon nochmal jetzt wirklich auch triggern, dazu nochmal was zu sagen, weil, also ich bin komplett dabei, dass wir für die Rechte von Frauen eintreten müssen, und zwar gemeinsam. Aber es kann auf der anderen Seite auch nicht sein, und da nehme ich das schon für meine Fraktion mit in Anspruch, wenn man konstruktiv, auch inhaltlich Punkte anders zieht, dass man die dann nicht zum Tragen bringt, nur in Anführungszeichen, weil es eine Frau ist. Das kann auch nicht sein, und ich finde, damit tun wir im Gegenteil der Debatte am Ende des Tages wirklich noch einen Bärendienst. So, wie merkt man sich am besten Namen und Gesichter? Ich sage immer meinem Alter, kurze Memos machen, hinterher vielleicht nochmal, wenn man Gesprächspartner getroffen hat, irgendwie mit Bild abspeichern. Das hilft zumindest in meinen alten Tagen, sich das ein oder andere zu merken.
Ja, ich mache es wirklich kurz. Wir haben hier in diesen Schubladen diese Büchchen, wo quasi die Bilder und die Namen drin sind. Genau, Frau Hasselmann. Und ich habe es mir angewöhnt, tatsächlich immer, wenn ich im Plenum sitze, egal wer spricht, das zur Hand zu nehmen. Ihr könnt mal die Schubladen aufmachen, gucken, den Namen nachzuschlagen und dann mir zu versuchen, das Gesicht einzuprägen. Und es gibt auch eine super gute App, die wir alle auf den Handys haben. Und ich hoffe, dass es mir zumindest demnächst mal gelingt, alle in Union SPD zu erkennen, wenn ich sie sehe und dann hoffentlich bald dann auch im gesamten Plenum.
Ja, der Kirschner gehört inzwischen auch zu meiner Bettlektüre, kann ich euch empfehlen, nehmt ihn gerne mit und lernt die Namen und vor allem, nein, dürft ihr nicht mitnehmen.
Gibt es bei der Bundeszentrale für politische Bildung, könnt ihr bestellen.
Ich bin sicher, das Team wird was organisieren. Und vor allem merkt euch die Namen, die euch gut tun, die dieser Demokratie gut tun, und merkt euch die Namen, die diese Demokratie bekämpfen. Und setzt euch weiter für diese Demokratie ein. Danke.
Ja, Namen merkt man sich ja immer dann, wenn sie positiv oder negativ herausfallen. Insofern, Frau Hasselmann, Ihren Namen habe ich mir schnell merken können. Wir waren in verschiedenen Gremien zusammen im Vermittlungsausschuss. Und auch Ihr Auftritt heute hier und mit Abstrichen auch der von Frau Reicheneck und von der anderen Seite haben mich wieder darin bestärkt, dass ich wirklich in der richtigen Fraktion bin, in der Bürgerpartei AfD. Und wisst ihr was? Mich beruhigt das auch, wenn auch euer Gejohle hier besonders laut war. Mich beruhigt, wenn ich die Umfragen sehe bei jungen Leuten, übrigens auch bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Da sind wir die kommende Partei, und das sind wir nicht, weil wir irgendwelche Sprüche klopfen, sondern weil wir für Inhalte stehen. Jetzt zur Frage mit den Namen. Ich finde es wichtig, sich mit Namen anzusprechen, ne? Deshalb auch nochmal an den Herrn vorhin. Das gehört sich einfach so, auch wenn man sich ansonsten in inhaltlicher Abneigung, sagen wir mal, verbunden ist oder auch nicht verbunden ist. Deshalb gucke ich immer auch als einer der parlamentarischen Geschäftsführer, wer gerade spricht von den anderen. Wir achten darauf, wie die Leute heißen, natürlich auch bei den eigenen Leuten. Und so lernt man das natürlich im Verlauf der Debatten quasi automatisch, wenn man mit den Namen dann auch Gesichter und Inhalte verbindet, im Positiven und oft leider auch im Negativen. Aber das gehört zu unserem Geschäft dazu.
Frau Hasselmann.
Ja, vielen Dank. Also ich habe das große Glück, dass ich mir Namen und Gesichter gut merken kann. Und das ist ein wahnsinniger Vorteil, weil dann freuen sich natürlich alle Kolleginnen und Kollegen, auch der anderen Fraktionen, wenn man sie sehr schnell begrüßt, erkennt, wiedererkennt und mit Namen nennen kann. Ich bin ganz sicher, dass ich nicht der einzige Mensch bin, dem es so geht. Viele von euch haben das wahrscheinlich auch und trainieren das ein bisschen. Und das andere ist der Kirschner, auf den haben alle hingewiesen. Wenn man hier manchmal 4-5 Stunden am Stück im Bundestag im Plenum ist, gleichzeitig nicht reden muss, kann man sich wirklich einfach gut daran orientieren, wer steht da gerade am Mikro, wer redet, wer gestaltet heute die Debatte, und dadurch merkt man sich einfach viele der Kolleginnen oder Kollegen, oder man fängt an, zuerst im Ausschuss alle kennen zu wollen, in dem man arbeitet. Also da gibt es so ein paar Möglichkeiten, sich auch selbst dabei zu unterstützen.
Ja, ich danke für die Frage. Ich hatte gehofft, ich kriege noch ein paar Tipps, aber es hat mir jetzt alles nicht so richtig geholfen. Ich gehöre nämlich zu den Leuten, die sich Namen echt schlecht merken. Und es ging ja auch noch um die Leute, die man außerhalb des Parlaments trifft. Ne? Also man hat ja noch ganz viele Verbände, AktivistInnen, Initiativen. Und also ich bin dann so frech, ich frage halt auch noch mal nach. Also ich weiß, ich habe die Leute getroffen und es ist irgendwie immer ein bisschen unangenehm, aber ich finde es ehrlicher, halt nochmal zu fragen, hey, Entschuldigung, wir haben uns schon mal gesehen und ich erinnere mich, worüber wir gesprochen haben, aber könntest du mir nochmal deinen Namen sagen? Da hat man irgendwie immer so eine Scham, aber ich finde es überhaupt nicht problematisch. Also macht es halt auch einfach mal, weil es ist vollkommen in Ordnung, dass man sich irgendwie nicht 630 Namen hier merkt und auch nicht die hunderten anderen. Also das finde ich ganz wichtig. Und ich wollte noch mal erwähnen, also einfach nur, um die Faktenlage klarzuziehen, also die Partei, die bei den ErstwählerInnen am stärksten war die Linke. Deswegen mache ich mir um die Zukunft dieses Landes auch keine Sorgen. Ich wollte es einfach nur noch mal klarstellen. Und danke euch, ja, abschließend im Namen von uns allen für das Engagement und vor allem allen, die das hier möglich gemacht haben und organisiert haben, moderiert haben, unseren tollen Mitarbeitenden hier auch, die immer viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, auch nochmal bestimmt von eurer Seite. Vielen Dank von uns allen, vor allem danke an euch für die Zeit.
So, vielen Dank. Das war ja schon das Schlusswort, aber Sie haben alle gesehen, als Politiker kann man nicht raus aus seiner Haut. Man muss sozusagen auch immer ein bisschen für seine Sache und gegen die andere Sache kämpfen. War interessant, deswegen wollte ich auch nicht überall einschreiten, wenn auch unsere Fraktionschefinnen und Chefs, die hier sitzen, natürlich auch Politik gemacht haben. Auf der Bundesratsbank übrigens, wo sonst die Ministerpräsidenten nur beobachten sitzen und auf den Bänken ja auch nicht geklatscht wird. Ich finde, das war total lehrreich und spannend. Und ich verrate noch was Persönliches. Ich beobachte das jetzt seit 25 Jahren. Ich war noch nie hier hier unten, sondern immer nur da oben hier im Bundestag. Doch bei einer Bundespräsidentschaftswahl waren wir als Journalisten mal kurz drin, weil auch die Bundesversammlung hier saß. Aber ich wusste nicht, dass das zum Beispiel echtes Leder ist. Und jetzt wollte ich noch mal gucken, ob der Tisch hier selber zu bewegen ist oder nicht. Aber ich glaube, das machen die hinter uns. Ja, macht man selbst. Also für mich war das total spannend, das hier zu sehen. Und vor allem ist mir nicht Angst um das Land, weil ich sehe, dass hier ein Nachwuchs extrem talentiert, informiert und fair ist. Also ganz herzlichen Dank. Alles Gute.